Hallo, liebe ZuhörerInnen. Mein Name ist Elisabeth und ich benutze das Pronomen Sie. Und auch ich freue mich sehr, dass du heute bei unserem Audiostationswalk dabei bist. Bestimmt kennst du auch den zynischen Running Gag, dass die Linke sich hervorragend selbst spalten kann. Dass das linke Projekt nicht vorankommt, weil sich die Bewegung in Splittergruppen und Lager zerteilt. Da mag etwas dran sein. Aber manche Spaltungen gibt es, andere werden herbeigeredet. Zwischen denen, die etwas namens Identitätspolitik, also etwa das Eintreten für Feminismus, Homosexuellenrechte, Black Lives Matter befürworten, und denen, die es ablehnen. Dass es zum Bruch komme zwischen jüngeren Linken, denen Antirassismus und Feminismus wichtig seien, und der älteren Generation mit ihrer Politik der ökonomischen Machtverhältnisse, der Beschäftigung mit Ausbeutung und sozialer Ungleichheit. Fakt ist, die globale Arbeiterinnenklasse ist und war schon immer multiethnisch, multigeschlechtlich und hat verschiedene Begabungen. Die Vorstellungen der weißen LohnarbeiterInnen als RepräsentantInnen der Klasse war seit jeher eine Fiktion, wenn auch eine wirkmächtige. Sie bildete aber immer nur einen Teil der Realität ab. Deshalb ist es schwierig, mit einem abstrakten politischen Modell bestimmen zu wollen, was als Klassenkampf gilt und was nicht. Stattdessen bin ich der Meinung, dass es darauf ankommt, die Vielfältigkeit der Kämpfe und unsere Identitäten nicht als Manko, sondern als Stärke zu betrachten und die Bewegungen zusammenzubringen. Das ist eine enorme Herausforderung, aber niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Welche Aufgaben siehst du für die heutige Linke, um den Kampf gegen Ausbeutung und verschiedene Formen der Unterdrückung zusammenzubringen? Unsere Kämpfe müssen die Bedürfnisse der arbeitenden Klasse in all ihrer Vielfältigkeit ins Zentrum rücken. Bei diesem Versuch gab es in den letzten Jahren durchaus Grund zur Hoffnung. Die globalen Kämpfe im Bereich der sozialen Produktion haben es teilweise geschafft, die verschiedenen Formen des Klassenkampfes miteinander zu vereinen. Die Streiks in den Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern und Universitäten zeigen das eindrücklich. Im Zuge der Finanzkrise von 2008 kam es zu einer Verschärfung der Austeritätspolitik, also Sparpolitik, in deren Folge vor allem im Sozial-, Bildungs- und Gesundheitssektor massiv Gelder gekürzt wurden. Es kommt spätestens Covid-19 darauf an, die Verbindungen herzustellen zwischen der prekären Situation in den Krankenhäusern, Pflegeheimen, Schulen und so weiter. Denn hier handelt es sich um Orte, an denen die Klasse zusammenkommt, wo alle betroffen sind. Beginnen wir also damit, diese Vielfalt der sozialen Beziehungen als Bestandteil eines sozialen Ganzen zu begreifen. Das kann der Arbeiterinnenklasse das Selbstvertrauen und die Kraft geben, die wir für eine solidarische Welt brauchen. Wer einer Spaltung entgegenwirken will, wer eine wirkliche Debatte möchte, verzichtet besser auf einen Begriff, der nur dazu in der Lage ist, zu spalten und lächerlich zu machen. Es sei denn, genau das wäre die Intention, ein Feindbild im eigenen Lager zu schaffen. Man packt ein Paket aus Gendersternchen, Quoten und Repräsentationsforderungen, Antirassismus, Diversity-Programmen und ein paar mehr oder weniger gut gelungenen Witzen über alte weiße Männer. Man klebt das Etikett Identitätspolitik drauf und assoziiert alles, was drinsteckt, mit Sprechverboten, mit Begriffen wie Zensur und Diktatur, und macht es obendrein für das Ende linker Verteilungspolitik verantwortlich. Das ist eine Taktik, die, egal ob mit Absicht oder nicht, Kritik am patriarchalen und kolonialen Status quo unsagbar macht. Die Menschen verleumdet, die einen Großteil von dem diskreditiert, was heute das Projekt soziale Gerechtigkeit ausmacht. Ansätze wie Gender Mainstreaming, kritisches Weißsein oder Queer-Theorie führen zum Nachdenken über Privilegien und zur Frage, wer spricht. Das ist aber nicht dasselbe wie ein Sprechverbot. Das zu behaupten, ist eher Selbstschutz, weil diese Fragen etwas Hässliches offenlegen, das nicht vom individuellen Selbstbild jeder oder jedes Einzelnen zu trennen ist. Unbestreitbar gibt es jeweils verdaulichere und radikalere Auslegungen, ob nun von Antirassismus oder von Feminismus, queerer Politik oder Klassenkampf. Zerwürfnisse über einzelne Forderungen und Thesen wird es immer geben. In den Kernpunkten der Analyse mag sich die Mehrheit zwar mittlerweile einig sein, dass Diskriminierung existiert, und zwar strukturell, und dass sie nicht durch Abwarten weggeht. Dennoch sorgen konkrete Forderungen für Streit und setzen Fliehkräfte und Reibungen frei. Das liegt jedoch in der Natur des politischen Prozesses und muss nicht weiter verwerflich sein. Black Lives Matter oder Me Too sind nichts Überraschendes. Sie sind Momente in einem Prozess, der seit Jahrzehnten im Gange ist, der patriarchale und koloniale Gewissheiten herausfordert und der Teil linker Politik ist. Die Kritik an der Identitätspolitik ist letztlich so alt wie die linke Identitätspolitik selbst. Am berühmten Hauptwiderspruch, also der kapitalistischen Ausbeutung, mit dessen Beseitigung sich auch alle anderen Unterdrückungsformen ganz von selbst auflösen würden, arbeitet sich insbesondere die feministische Kritik seit bald 150 Jahren ab. Doch bei diesem Kampf gegen soziale Ungleichheit werden die vielen praktischen wie theoretischen Verknüpfungen von Politiken der Anerkennung kultureller Differenzen mit jenen gegen soziale Ungleichheit übersehen. Die US-BürgerInnenrechtsbewegung in den 1960er Jahren richtete sich gegen Armut ebenso wie gegen Rassismus. Die feministische 1970er Jahre Forderung nach Lohn für Hausarbeit verknüpfte Anerkennungs- und Umverteilungsanliegen. Seit den 1990er Jahren treten indigen geprägte Bewegungen in Lateinamerika gleichermaßen für die Anerkennung traditionellen Wissens und für ein gutes Leben, Buen Vivir, für alle ein. Die Beispiele ließen sich fortsetzen. Mit dem Vorwurf, die Identitätspolitiken hätten die Thematisierung von Klassengesellschaft und Ausbeutung verdrängt, wird darüber hinaus so getan, als ginge es bei Identitätspolitiken nicht auch um ernsthafte linke Anliegen wie Gleichberechtigung, Partizipation, Umverteilung und Befreiung. Identitätspolitik ist immer die Reaktion auf einen spezifischen Ausschluss. Insofern ist linke Identitätspolitik eine Inklusionspolitik. Sie zielt darauf ab, möglichst viele Unterdrückungsformen zu fassen. Sie tut dies nicht aus purer Freude an der Differenz. Schließlich sind kollektive Identitäten immer Konstruktionen. Sie entstehen aus Selbstzuschreibungen, wie auch aus den Zuschreibungen durch andere. Diesen Benennungen von außen lässt sich nicht leicht entfliehen. Wer als Frau und weiblich gelesene Person ausgegrenzt oder als schwarze Person diskriminiert wird, kann eben nicht einfach sagen, dieser Kategorie fühle ich mich gar nicht zugehörig. Diskriminierung und Exklusion verlaufen immer über kollektive Kategorien. Daher muss auch der Kampf gegen sie sich manchmal wohl oder übel auf diese Kategorien beziehen. Identitätspolitik ist in diesem Sinne eine notwendige Strategie. Nach diesen Überkreuzungen von Unterdrückungen mussten sich schließlich auch die Kämpfe ausrichten. Das Combahee River Collective, eine Gruppe schwarzer lesbischer Frauen, formulierte es in einem Text von 1977 so: Gemeinsam mit schwarzen Männern kämpfen wir gegen Rassismus, während wir gleichzeitig wegen Sexismus gegen schwarze Männer kämpfen. Als Proletarierinnen und Lesben kämen für sie aber noch weitere Marginalisierungserfahrungen hinzu. Die einzelnen Kämpfe ließen sich kaum voneinander trennen. Wir finden es oft schwer, rassistische und klassistische und sexistische Unterdrückungen zu unterscheiden, weil wir sie in unserem Leben oft gleichzeitig erleben. An diesen Gedanken gilt es auch heute wieder anzuknüpfen. Er zielt auf Erweiterung der Perspektiven und auf Inklusion, also Einschluss. Also Einschluss bislang Ausgegrenzter und nicht auf Segregation, also Trennung. Denn sie will Marginalisierungen überwinden und Minderheitenpositionen integrieren, um so gemeinsam für größere Gerechtigkeit für immer mehr Menschen einzutreten. Nicht Spaltung ist also das Ziel, sondern vielmehr das, was vermeintlich verhindert wird: Solidarität. Sicherlich ist nicht jede Identitätspolitik von links per se emanzipatorisch. Sie ist es vor allem dann nicht, wenn sie zur inhaltsleeren, essentialisierenden Repräsentationspolitik verkommt. Wenn also die Legitimität einer Aussage sich nicht mehr am Argument und der Positionierung misst, sondern an Hautfarbe oder vermeintlich feststehender Gruppenzugehörigkeit. Problematisch ist Identitätspolitik auch dann, wenn sie als Immunisierungsstrategie gegen Kritik missbraucht wird. Genauso wenig soll geleugnet werden, dass identitätspolitische Kleinkriege schon viel Kraft und Geschlossenheit gekostet haben und sie sich mitunter auch in eitlen Spaltungskämpfen erschöpfen. Aber unter dem Strich bildet die identitätspolitische Kritik von Minderheiten dennoch gerade die Stärke und eben nicht die Schwäche linker Bewegungen. Denn sie will Marginalisierungen überwinden und Minderheitenpositionen integrieren, um so gemeinsam für größere Gerechtigkeit für immer mehr Menschen einzutreten. Nicht Spaltung ist also das Ziel, sondern vielmehr das, was vermeintlich verhindert wird. Solidarität. Seit den Erfolgen heutiger rechter Parteien wird viel über die Ursachen des Rechtsrucks diskutiert. Die soziale Frage, also die Frage nach Klassen und ökonomischen Machtverhältnissen, wird wieder entdeckt. Die Rechte gibt sich hier mit ihren Antworten als Alternative zu den anderen etablierten Parteien. Die Linke auf der anderen Seite aber scheint blockiert und hat sich in einer Diskussion festgebissen, die kulturelle und soziale Kämpfe künstlich trennt. Dabei sind sie gemeinsam die Grundlage für linke Politik. Für eine neue Klassenpolitik nämlich, die die Interessen der Lohnabhängigen und sozial Abgehängten ernst nimmt und zugleich Antirassismus, Feminismus und die Anerkennungskämpfe von Minderheiten nicht für zweitrangig erklärt.